Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Um die politischen Ambitionen der russischen Orthodoxie besser zu verstehen, lohnt sich ein Wechsel der Perspektive. Weg von Globalpolitik, von militärischen Aktionen und politischen Herrschaftsansprüchen. Hin zu etwas, was, merkwürdige Ironie der Geschichte, ausgerechnet Ex-Kanzler Gerhard Schröder, jetzt immer noch offen an der Seite Putins, einmal Gedöns genannt hat. Also Blick auf Frauenrechte, auf Familienpolitik, auf Schulpolitik. Welch merkwürdige moralische Internationale sich da zusammenfindet und welch zentrale Rolle die russische Orthodoxie dabei spielt, darüber habe ich mit Christina Stöckel gesprochen. Der Ton war leider nicht so gut auf dem Weg zwischen Berlin und Innsbruck, wo Christina Stöckel Professorin für Soziologie ist. Die Inhalte aber sind umso spannender. Denn Stöckel forscht zu den Netzwerken aus US-amerikanischen und russischen Konservativen mit einer klaren Agenda gegen liberale Menschenrechte, die hinter Kampagnen zu Homeschooling und traditionellen Familienbildern stehen. Ich wollte von ihr wissen, wo ihr diese Netzwerke zum ersten Mal aufgefallen sind.
Ich habe 2016 begonnen, mich in meiner Forschung mit einer Organisation zu beschäftigen, die für konservative Familienwerte eintritt, dem World Congress of Families. Und diese Organisation hat ihren Hauptsitz in den USA, pflegt aber Verbindungen nach Russland und Westeuropa. Und vor allem hat sie eine interessante Gründungsgeschichte. Sie wurde nämlich gegründet von einem amerikanischen und einem russischen Familienaktivisten. Im Zuge unserer Forschung haben wir Interviews geführt mit russischen moralkonservativen Aktivisten und auch mit amerikanischen und westeuropäischen und haben dann gesehen, dass der World Congress of Families kein Einzelfänomen ist, sondern dass es auch andere Organisationen und Gruppierungen gibt, die transnationale Verbindungen pflegen zwischen den USA, Westeuropa und Russland rund um Themen wie Anti-Abtreibung, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder eben fürs Homeschooling.
Was ist das, was diese verschiedenen Akteure verbindet? Man könnte ja erstmal meinen, dass die gar nicht so viel miteinander gemeinsam haben, also Vertreter der russischen Orthodoxie und Vertreter von amerikanischen Freikirchen.
Es stimmt, was diese Akteure nicht gemeinsam haben, ist die Religionszugehörigkeit, denn diese Verbindungen gehen hinweg über die orthodoxe Kirche. Katholische Gruppen sind dabei, protestantische, evangelikale, zum Teil auch Vertreter jüdischer Gruppen. Es ist eine ideologische Gemeinsamkeit. Sie teilen ihre Ablehnung von liberalen Werten, von progressiven Menschenrechten, womit ich meine, ein Verständnis der Menschenrechte, das ausgedehnt wird auf Themen, die vielleicht bis vor wenigen Jahren noch nicht so sehr im Bereich der Menschenrechte waren. Nicht-Diskriminierung auf der Basis von Geschlecht, Anerkennung von Rechten für Homosexuelle, Anerkennung von gleichgeschlechtlicher Ehe. Es geht also tatsächlich vor allem um Fragen von Familie, Geschlechtlichkeit, traditionellen Werten. Und hier eint diese Gruppierungen über unterschiedliche Konfessionen hinweg eine ideologische Haltung.
Könnte man diese ideologische Haltung als ein Teil der neuen Rechten zusammenfassen?
Sie ist jetzt Teil der neuen Rechten und das ist interessant, denn sie war nicht unbedingt Teil der Rechten. Also zumindest in Westeuropa waren ja viele rechte Parteien gar nicht traditionell christlich ausgerichtet. Die rechtspopulistischen Parteien in Westeuropa, die Sie jetzt als die neue Rechte angesprochen haben, entdecken das Christentum in erster Linie auf der Basis des Widerstands gegen den Islam und gegen Migration aus muslimischen Ländern. Also die Hauptmessage sozusagen des Christentums wird in der neuen Rechten in Verbindung gebracht mit traditionellen Werten. Hier sind die transnationalen Verbindungen zentral. Denn diese Verbindung ist eine, die im amerikanischen Raum, bei der amerikanischen christlichen Rechten tief verankert ist und die dann auch in Europa und in weiterer Folge in Russland übernommen wird.
Jetzt könnte man ja sagen, eine Vereinigung, die sogenannte Familienwerte einfordert, das ist eine ganz typische Aktion in einer so national-konservativen Kirche wie der russisch-orthodoxen. Und doch sagen Sie, der World Council of Families ist ein Akteur ganz neuen Typs innerhalb der russischen Orthodoxie. Warum? Und vor allem, warum ist das wichtig?
Naja, eben weil sie eigentlich gar keine religiöse Sprache verwenden. Also es stimmt zwar, dass diese Gruppen einen religiösen, konfessionellen Hintergrund haben. Aber die Argumente, die sie dann vorbringen und die Sprache und Terminologie, die sie verwenden, entlehnen sie eigentlich anderen Welten, der Wissenschaft und auch dem Recht und der Politik und zivilgesellschaftlichen Bewegungen, also sozialen Bewegungen. Es geht ganz viel um die Rechte von Kindern, die Rechte von Frauen, die Rechte von Gruppen, von Familien. Insofern ist das, was neu ist, vor allem im Kontext der russisch-orthodoxen Kirche, genau diese Übernahme einer gewissen Diskursform, der von den religiösen Akteuren einen gewissen Lernprozess auch ihnen abfordert. Denn es ist eine Sache zu sagen, man sei gegen die Ehe zwischen homosexuellen Partnern, weil das biblisch eine Sünde sei, oder zu sagen, man sei dagegen, denn das schränke die Rechte von heterosexuellen Paaren ein oder es schränke die Rechte von Menschen ein, die, sagen wir als Standesbeamte, solche Verpartnerungen nicht vollziehen wollen.
Das heißt, die russisch-orthodoxe Kirche musste erst lernen, sich auf solche Bewegungen einzustellen, hat das aber gemacht.
Ja, sie hat das gemacht und zwar nicht sofort. Wir haben in unserer Forschung herausgefunden, dass der World Congress of Families zuerst beginnt, in der russischen Zivilgesellschaft und auch Wissenschaft Kontakte zu knüpfen und dort ein Netzwerk aufzubilden, und zwar schon Mitte der 1990er. Und erst im Laufe der Nullerjahre und spätestens 2014 kommt dann diese Organisation in der Kirchenstruktur des Moskauer Patriarchats an, wird dann dort auch begleitet. Sie wandert sozusagen von einem zivilgesellschaftlichen Bereich hinein in den kirchlichen.
Das heißt, wenn das Oberhaupt der russischen Kirche, wenn Patriarch Kirill zur Rechtfertigung des russischen Angriffs auf die Ukraine zum Beispiel auf Gay-Paraden verweist, dann ist das nicht einfach so ein erratischer Ausdruck von Weltfremdheit oder Ähnlichem, von jemandem, der einfach ganz fest in seiner religiösen Welt zu Hause ist, sondern das ist wirklich Ausdruck dieses Netzwerkes oder der Agenda dieses Netzwerkes.
Ja, ich würde das schon so interpretieren. Es ist eben gerade nicht ein Ausdruck von Weltfremdheit, sondern es ist der Ausdruck eines ganz klaren Verständnisses über die Moralkonflikte, die auch westliche Gesellschaften beschäftigen. Kirill spricht damit genau das an, was in den sogenannten Culture Wars in den USA immer zur Debatte steht. Diese Aussage von Patriarch Kirill, die Sie zitiert haben, vom 6. März, wurde in einschlägigen amerikanischen Foren durchaus bestätigend und wohlwollend kommentiert.
Das heißt, die Zusammenarbeit hat unter dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht gelitten?
Das kann ich so nicht sagen. Meine Vermutung ist, dass der Krieg in der Ukraine die Zusammenarbeit doch nachhaltig stören wird, weil es natürlich schwierig ist, Mitgliedern dieser Organisationen in den USA, in Westeuropa zu vermitteln, wie und warum man jetzt noch mit russischen Partnern zusammenarbeiten wird. Man muss auch dazu sagen, dass ein wichtiger Sponsor des World Congress of Families auf russischer Seite der Oligarch Konstantin Malofejew ist, der jetzt ja auch ganz explizit als Kriegstreiber auftritt und in den Medien diesen Krieg verteidigt hat, genau in den gleichen Worten wie Patriarch Kirill. Und das wird es schon schwierig machen, in weiterer Zukunft hier zusammenzuarbeiten.
Wie mehrheitsfähig sind Vereinigungen wie der World Congress of Families und ihre konservative Agenda innerhalb der russischen Orthodoxie? Also ist das inzwischen die Stimme der Kirche?
Man muss ganz klar sehen, dass die Orthodoxie, und das ist nicht nur die russische, sondern das sind die orthodoxen Kirchen ganz allgemein, sich natürlich tatsächlich schwer tun mit der modernen liberalen Gesellschaft und zum Teil und diese konservative Werte, traditionelle Familienmodelle, die Ablehnung von Abtreibung und auch natürlich die Ablehnung von Feminismus als Begriff, die Ablehnung von Säkularisierung als Begriff. Das alles spielt eine wichtige Rolle in der orthodoxen Welt. Insofern ist das durchaus mehrheitsfähig. Aber das ist es ja nicht nur in der orthodoxen Welt, das ist es ja eigentlich auch in der katholischen.
Ist diese Mehrheitsfähigkeit auch ein Grund dafür, dass sich Papst Franziskus immer noch nicht wirklich ganz klar gegen den Krieg und vor allem gegen auch die orthodoxe Rechtfertigung des Kriegs ausgesprochen hat?
In meinen Augen ist das tatsächlich auch mit ein Grund, denn die wachsende Nähe zwischen katholischer Kirche und dem Moskauer Patriarchat war tatsächlich gegründet auf der Idee eines Gleichklangs bei Wertefragen. Wobei man aber sagen muss, dass Papst Franziskus von dieser Zusammenarbeit in Wertefragen an anderer Stelle mehrmals Abstand genommen hat. Papst Franziskus hat immer andere Inhalte als prioritär betont, den Kampf gegen Armut, sich das Einsetzen für Migranten. Insofern war die Zusammenarbeit eigentlich unter Papst Franziskus schon etwas gestört seit 2012. Sie war enger als noch Papst Benedikt XVI. Im Vatikan war. Aber dieses Zögern jetzt, das Moskauer Patriarchat wirklich als eine kriegstreibende Partei zu benennen seitens Papst Franziskus, hängt sicher zum Teil mit dieser Anerkennung einer ideologischen Übereinstimmung in diesen Fragen zusammen.
Es gab ja auch schon mal andere Ansätze in der russisch-orthodoxen Kirche. Im Jahr 2000 hat sich diese Kirche zum ersten Mal überhaupt in der orthodox-kirchlichen Welt ganz grundsätzlich mit Diakonie beschäftigt und da ja eigentlich eher so in den Blick genommen eben die alltagspraktischen Nöte der Menschen und wie das eigentlich Teil des kirchlichen Handels und Teil der kirchlichen Aufgaben sein kann. Ist dieser Impuls ganz abgeebbt und abgebrochen?
Ich würde nicht sagen, dass die unterschiedlichen Impulse, die wir an theologischen Debatten und Entwicklungen im Moskauer Patriarchat feststellen konnten in den letzten 20 Jahren, dass die völlig abgebrochen sind. Man muss das auch ein bisschen sehen als eine Art intellektuellen Machtkampf innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche. Das sind ja auch Kleriker, Theologen, Aktivisten, die hier versuchen, ihre Ideen, was ist richtige Kirche, was ist sozusagen eine gute Orthodoxie, auch durchzusetzen als eine Linie, die die Kirche dann offiziell vertritt. So muss man das auch sehen, dass nicht alle Äußerungen, die aus dem Moskauer Patriarchat kommen und nicht alle Dokumente, die dort rauskommen und die wir analysieren können, aus einem Guss sind. Sie deuten in unterschiedliche Richtungen.
Das heißt, es ist nicht der monolithische Block, als die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Westen vor allen Dingen jetzt wahrgenommen wird.
Nein, die russisch-orthodoxe Kirche ist sicher kein monolithischer Block. Nicht einmal das Moskauer Patriarchat als die Schaltzentrale ist notwendig ein monolithischer Block. Aber man muss auch sagen, dass in den vergangenen Jahren die ideologische Kontrolle innerhalb der Kirche stärker geworden ist. Also Abweichung von der Linie wird zunehmend schwieriger und zunehmend stärker bestraft innerhalb des Moskauer Patriarchats. Ich würde auch sagen, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem wir diese Verschärfung der ideologischen Kontrolle innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche festmachen können. Und das ist das Jahr 2018 mit der Gründung einer autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine, die das Moskauer Patriarchat nicht anerkannt hat und eine feindliche Geste interpretiert hat. Das hat die radikalen Kräfte innerhalb des Moskauer Patriarchats gestärkt und liberale Kräfte nachhaltig geschwächt.
Wie die russisch-orthodoxe Kirche religiös immer fundamentalistischer wurde, die Soziologin Christina Stöckel von der Universität Innsbruck war das. Herzlichen Dank.